mit Hans-Jürgen Bartsch. Heute von Hegel zu Marx von Hannah Arendt und von Marx zu Lenin von Franz Borgenau. Liebe Hörerinnen und Hörer, am vergangenen Wochenende hat die Linke auf ihrem Parteitag in Rostock die Gesichter gewechselt. Nach Oskar Lafontaine und Lothar Bisky sind nun Gesine Lötsch und Klaus Ernst als neue Parteivorsitzende ins höchste Amt gehoben worden. Die Linke oder Linkspartei ist vor 3 Jahren aus der westdeutschen WASG und der ostdeutschen PDS hervorgegangen. Und noch heute sind die Strömungen auf dem Gebiet der alten wie neuen Bundesländer recht gegensätzlich. Gregor Gysi, der Fraktionsvorsitzende im Bund, machte in Rostock keinen Hehl daraus, dass die postkommunistische Linke im Osten eine Volkspartei sei, im Westen jedoch aus ganz anderen Konditionen heraus agiere. Das Zusammenwachsen der beiden Lager dauert zudem viel länger als zunächst gedacht. Die Unterschiede resultieren aus der Geschichte der ostdeutschen Linken, die auf die Sozialistische Einheitspartei SED der ehemaligen DDR zurückgeht, wie auf die westliche WASG, zu deren Gründungsmitglieder enttäuschte Sozialdemokraten und Gewerkschafter zählten. Der Hörsaal thematisiert in dieser Woche die ideologischen Grundfeste einer Partei, die inzwischen auch im Westen angekommen ist, wie die Koalitionsgespräche mit SPD und Grünen in Nordrhein-Westfalen deutlich aufzeigen. Zunächst beleuchtet die Philosophin Hannah Arendt in ihrem Vortrag aus dem Jahr 1953 den Weg von Hegel zu Marx und somit posthum auch die Ursprünge der Linkspartei. Hannah Arendt lebte von 1906 bis 1975 und war eine jüdische deutsch-amerikanische Publizistin. Sie stand rein repräsentativen Demokratien kritisch gegenüber und plädierte für Formen direkter Demokratie. Berühmt wurde Hannah Arendt mit ihrem Buch über Totalitarismus. Darin theoretisierte sie als erste über den Totalitarismus als eine völlig neue Form politischer Macht.
Meine Damen und Herren, am Ende der großen Tradition abendländischer Philosophie stehen die Werke von Marx und Nietzsche in eigentümlichem Widerspruch gegen und in eigentümlicher Entsprechung zueinander. Marx hat seinen Weg von Hegel, und Hegel war für ihn der Inbegriff aller vorangegangenen Philosophie, als eine Umstülpung, ein vom Kopf auf die Füße stellen formuliert, so wie Nietzsche seine Umwertung der Werte selbst als umgekehrten Platonismus gedeutet hat. Auffallend in diesen Selbstinterpretationen ist, dass Umstülpung und Umkehrung ja nur innerhalb eines Vorgegebenen, das als solches erst einmal akzeptiert sein muss, vonstatten gehen kann. Die Umwertung der Werte dreht die platonische Werthierarchie um, sie begibt sich aber nicht aus dem Raum dieser Werte heraus. Etwas Ähnliches geschieht, wenn Marx die Hegelsche Dialektik übernimmt und nun von der Materie statt vom Geist her den Geschichtsprozess beginnen lässt. Ein vergleichender Blick auf die zentralen Geschichtsdarstellungen Marx und Hegels genügt, um zu erkennen, dass es sich hier immer noch um eine fundamental gleiche Geschichtsauffassung handelt. Dennoch sind Umkehrung und Umstülpung von außerordentlichem Gewicht. Was sich im modernen Denken mit Marx einerseits und Nietzsche andererseits ereignete, ist die Übernahme des Rahmens der Tradition bei gleichzeitiger Leugnung ihrer Autorität. Dies ist die eigentlich geschichtliche Bedeutung der Umstülpung Hegels und der Umkehrung Platos. Alle derartigen Operationen aber, in denen traditionellen Begriffen weitergedacht und nur die substanzielle Autorität der Tradition geleugnet wird, enthalten den gleichen vernichtenden Widerspruch, der in der viel besprochenen Säkularisation religiöser Vorstellungen unweigerlich liegt. Tradition, Autorität und Religion sind Begriffe römischen und christlich-römischen Ursprungs, die zusammengehören. Übernahme der Tradition ohne religiös fundierte Autorität ist immer unverbindlich, weil das so Übernommene seinen eigentlichen Gehalt und seinen in Form der Autorität ausgesprochenen Anspruch an den Menschen eingebüßt hat. Es entspricht dieser Formalisierung, die dem konservativen Denken nicht weniger als dem gegen die Autorität der Tradition rebellierenden Denken eignet, dass Marx behaupten konnte, der Tradition gerade die dialektische Methode entnommen zu haben, also scheinbar etwas ganz Formales, das man beliebig anwenden kann. Dass Methoden nicht beliebig sind, dass unsere Art und Weise, an eine Sache heranzugehen, nicht nur das Wie des Zugangs, sondern auch das Was des Gefundenen bestimmt, ist zu selbstverständlich, als dass es einer Erörterung bedürfte. Wesentlicher ist, dass sich Dialektik als Methode erst entwickeln konnte, als ihr eigentlich substanzieller Gehalt durch Marx genommen war. Nirgends sonst hat sich die Übernahme der Tradition bei Verlust ihrer Autorität schwerer gerecht als in der Übernahme der Hegelschen Dialektik durch Marx. Die Dialektik zur Methode machen hieß, sie von den Inhalten zu befreien, die sie in Schranken gehalten und an substanzielle Wirklichkeit gebunden hatte. Dadurch wurde das Prozessdenken ermöglicht, das so charakteristisch für die Ideologien des 19. Jahrhunderts ist und das schließlich in der vernichtenden Logik totalitärer Herrschaftsapparate mit ihrer von keiner Realität mehr zu hemmenden Gewalt geendet hat. Das Formale, das Marx von Hegel übernahm, ist bekanntlich jener Dreischritt von Thesis über Antithesis zur Synthesis, bei dem die Synthesis von sich aus wieder zum ersten Schritt des nächsten Dreischritts, also wieder zur Thesis wird, von der sich dann von selbst Antithesis und Synthesis in einem neuen und unendlichen Prozess ergeben. Wichtig ist, dass dies Denken sich gleichsam von einem einzigen Punkte loslassen kann, dass eine wesentlich nicht mehr abbrechbare Entwicklung mit der ersten Setzung der ersten Thesis eingeleitet ist. Von diesem Denken, für das alles Wirkliche sich in Stadien eines einzigen gigantischen Entwicklungsprozesses auflöst und das Hegel noch unbekannt war, führt ein Weg zu dem eigentlich ideologischen Denken, das wiederum Marx noch nicht kannte. Dieser Schritt von der Dialektik als Methode zur Ideologie ist dann vollzogen, wenn aus der ersten Setzung des dialektischen Prozesses eine Prämisse im Sinne der Logik wird, aus der dann mit einer von Erfahrung ganz unabhängigen Folgerichtigkeit alles Weitere deduziert wird. Zwischen der Hegelschen Philosophie, welche das Absolute, den Weltgeist oder die Gottheit, in seiner dialektischen Bewegung so zur Darstellung bringt, wie es sich menschlichem Bewusstsein offenbart, und den totalitären Ideologien, in denen sich die Logik irgendwelcher Ideen bemächtigt und sie zu Prämissen pervertiert, steht der dialektische Materialismus, in dem ein in der Erfahrung gegebenes und nachweisbares, nämlich die materiellen Produktionsverhältnisse, sich aus sich selbst dialektisch entwickeln. Die Hegelsche Dialektik des Absoluten in der Geschichte formalisiert Marx zur Entwicklung als einem sich selbst bewegenden Prozess. Und es ist in diesem Zusammenhang wichtig, sich zu erinnern, dass Marx wie Engels Anhänger der Darwinschen Entwicklungstheorien waren. Diese Formalisierung beraubt die Tradition ihrer substanziellen Autorität, spielt sich aber selbst noch in ihrem Rahmen ab. Von dem Marxischen Entwicklungsbegriff zu dem ideologischen Prozessdenken ist es dann in der Tat nur noch ein Schritt, aus dem sich schließlich das totalitäre Zwangsfolgern aus einer Prämisse ergibt. Erst in diesem reißt der Faden der Tradition wirklich. Und dieser Riss ist ein Ereignis, das niemals aus Gedankenvorgängen oder ideengeschichtlich nachweisbaren Einflüssen erklärt werden kann. Betrachten wir diesen Riss unter dem Gesichtspunkt des Weges von Hegel zu Marx, so können wir sagen, dass er in dem Augenblick eintritt, wenn nicht die Idee, wohl aber die aus der Idee entfesselte Logik die Massen ergreift. Marx selbst hat das Wesentliche seiner Beziehung und seiner Abkehr von Hegel in dem Satz gedeutet, der die sogenannte 11. These über Feuerbach bildet. Die Philosophen haben die Welt nur verschieden interpretiert, es kommt darauf an, sie zu verändern. Diese aus dem Jahre 1845 stammende Notiz des jungen Marx kann man im Hinblick auf das Gesamtwerk und seine Gesamtabsicht etwa folgendermaßen variieren. Hegel hat die Vergangenheit als Geschichte interpretiert und dabei die Dialektik als das Fundamentalgesetz aller geschichtlichen Bewegung entdeckt. Diese Entdeckung gibt uns die Möglichkeit, die Zukunft als Geschichte zu machen. Revolutionäre Politik ist für Marx diese Tätigkeit, Geschichte in Übereinstimmung mit dem Fundamentalgesetz geschichtlicher Bewegung zu machen. Hierdurch wird das, was Hegel die List der Vernunft und Kant die List der Natur genannt hat, überflüssig. Hegel und Kant waren auf das seltsam listige Verhalten der Vorsehung darum verfallen, weil sie einerseits mit der Tradition annahmen, dass Handeln als solches weniger mit Wahrheit zu tun hat als alle anderen Tätigkeiten des Menschen, und weil sie andererseits vor dem modernen Problem einer Geschichte standen, welche einheitlich verständlich, also scheinbar vernünftig ist, trotz der widerspruchsvollen Handlungen der Menschen, bei denen im Gesamt immer etwas anderes herauskommt, als jeder einzeln intendiert. Weil Menschen als Handelnde das, was sie begannen, niemals zuverlässig beherrschen und ihre ursprünglichen Absichten sich niemals vollständig offenbaren können, bedarf es der List in der Geschichte, die anders als Pfiffigkeit nach Hegel das große Betragen ist, die anderen zu nötigen zu sein, wie sie an und für sich sind. Marx leugnet, dass Handeln an und für sich ohne die List der Vorsehung Wahrheit nicht offenbaren könne. Damit bricht er mit allen überkommenen Wertungen der politischen Philosophie, denen zufolge Denken höher steht als Handeln und Politik nur dazu da ist, den Bios Theoretikos, das kontemplative Leben der Philosophen oder die von der Welt abgekehrte christliche Betrachtung Gottes zu ermöglichen und zu sichern. Aber auch dieser Bruch macht mit der Tradition vollzieht sich noch in ihrem Rahmen. Was Marx nicht bezweifelte, ist das Verhältnis zwischen Denken und Handeln selbst. Die Feuerbach-These spricht deutlich aus: Nur weil und nachdem die Philosophen die Welt interpretiert hatten, konnte die Zeit kommen, sie zu verändern. Darum konnte Marx auch seine revolutionäre Politik mit einem Bild der klassenlosen Gesellschaft enden lassen, das in auffallender Weise an den Idealen von Muße und Freizeit, wie sie in der griechischen Polis verwirklicht waren, orientiert ist. Gewirkt hat natürlich nicht diese flüchtige, rückwärtsgewandte Utopie, sondern die Umbewertung politischen Handelns als solchen. An die Stelle der List der Vernunft tritt bei Marx bekanntlich das Interesse im Sinne des Klasseninteresses. Was die Geschichte verständlich macht, sind die Interessenkämpfe. Was sie sinnvoll macht, ist die Annahme, dass das Interesse der Arbeiterklasse identisch ist mit dem Interesse der Menschheit. Interesse als den Motor politischen Handelns anzusetzen, ist nicht neu. Schon Rohan erklärte bekanntlich, die Könige regieren die Völker und das Interesse regiert die Könige. Für Marx ergab sich dieser Ansatz zwanglos sowohl aus seinen ökonomischen Studien wie aus seiner Abhängigkeit von aristotelischer Philosophie. Neu, wenn auch noch nicht entscheidend, ist die Verbindung des Interesses, also etwas Materiellen, mit der eigentlichen Menschlichkeit des Menschen. Entscheidend aber ist erst die weitere Bindung des Interesses nicht so sehr an die Arbeiterklasse, als an Arbeit als die hervorragendste menschliche Tätigkeit. Hinter Marx' Lehre von den Interessen steht die Überzeugung, dass die einzig legitime Befriedigung eines Interesses in Arbeit liegt. Und hinter dieser Überzeugung steht eine in allen seinen Schriften zugrunde liegende Neudefinition des Menschen, die das eigentlich Menschliche des Menschen nicht im Rationalen, Animalrationale, und nicht im Herstellen von Gegenständen, Homo Faber, und nicht im Geschaffensein, im Ebenbilde Gottes, Creatura Dei, sieht, sondern gerade in dem, was diese Tradition einheitlich als für volles, freies Menschsein disqualifizierend abgelehnt hat, im Arbeiten. Marx hat als erster den Menschen als ein Anima laborans, als das arbeitende Lebewesen bestimmt. In diese Definition nimmt er alle traditionell überkommenen Auszeichnungen des Menschen hinein. Arbeit ist das Prinzip der Rationalität und ihre Gesetze, die in der Entwicklung der Produktivkräfte die Geschichte bestimmen, machen die Geschichte rational verständlich. Arbeit ist das Prinzip der Produktivität. Sie stellt die eigentlich menschliche Welt auf Erden her. Und Arbeit ist in der absichtlich blasphemisch zugespitzten Formulierung von Engels die Schöpferin des Menschen. Was dieses neue Selbstverständnis des Menschen als eines Anima laborans nun wirklich besagt und impliziert, können wir hier nicht weiter verfolgen. Es muss genügen, darauf hinzuweisen, dass es einerseits auf das Genaueste dem entscheidenden gesellschaftlichen Ereignis der neueren Geschichte entspricht, die zuerst der Arbeiterklasse gleiche Bürgerrechte zugestand, um dann alle Tätigkeit des Menschen als Arbeit zu verstehen und als Produktivität zu interpretieren. Entscheidend ist hierbei, dass Marx in seiner Lehre von den Produktivkräften, welche auf menschlicher Arbeit beruhen, die Konfusion der klassischen Ökonomie, welche niemals zwischen einfacher Arbeit, deren Erzeugnisse unmittelbar aufgebraucht werden, und dem Herstellen von Gegenständen im Sinne des Homo Faber unterschied. Diese Konfusion hat Marx zugunsten der Arbeit sanktioniert und so der Arbeit eine Produktivität zugesprochen, die sie niemals besitzt. Aber auch dieses glorifizierende Missverständnis, das vor den elementar gegebenen Realitäten menschlichen Lebens die Augen schließt, entsprach noch aufs Genaueste den Bedürfnissen der Zeit. Dass hierbei im Rahmen der Tradition, in welchem sich Marx immer bewegt, nicht gut etwas anderes herauskommen konnte als eine neu gewendete deterministische Philosophie, welche in altgewohnter Weise irgendwo die Freiheit aus der Notwendigkeit notwendigerweise hervorgehen lässt, kann kaum Wunder nehmen, wenn man den wirklichen Zusammenhängen der Dinge nachdenkt. Denn Marx' Glorifizierung der Arbeit hat keinen der Gründe beseitigt, welche die Tradition anzuführen wusste, wenn sie dem nur arbeitenden Menschen volle menschliche Freiheit und Gleichberechtigung aberkannte. Weder Marx noch die Einführung maschineller Arbeit gar haben das Faktum aus der Welt schaffen können, dass der Mensch zur Arbeit gezwungen ist, um zu leben, dass also Arbeit nicht eine freie und produzierende, sondern eine Zwangstätigkeit ist, die mit dem, was uns zwingt, den Notwendigkeiten des schieren Lebendigseins zusammenhängt. Es war die Größe Marx, die Arbeit in den Mittelpunkt seiner Lehre gestellt zu haben, weil dies genau das war, wovon alle politische Philosophie, nachdem sie nicht mehr wagte, die Sklaverei zu rechtfertigen, die Augen abgewandt hatte. Damit ist aber die politische Frage, welche die Notwendigkeit der Arbeit im menschlichen Leben und ihre alles beherrschende Rolle in der modernen Welt an uns stellt, noch nicht beantwortet.
Sie hörten Von Hegel zu Marx von Hannah Arendt aus dem Jahr 1953.
Die Radio Wissen. Hörsaal. Rein in den Elfenbeinturm. Es gilt das gesprochene Wort. In Universitäten, Akademien und Forschungszentren. Die großen Köpfe der Vergangenheit. Die besten Hirne der Gegenwart.
Am 7. Oktober 1949 wurde die DDR gegründet. In der damaligen Verfassung war von einem sozialistischen Staat die Rede und einer Führungsrolle der Arbeiterklasse und deren marxistisch-leninistischer Partei. Damit ist die SED gemeint gewesen, die Sozialistische Einheitspartei, aus der die heutige Linke hervorgegangen ist. Von Marx zu Lenin heißt der nun folgende Beitrag von 1956, den wir Franz Borkenau zu verdanken haben. Der Geschichtsphilosoph und Soziologe wurde 1900 in Wien geboren und starb 1957 in Zürich.
Man kann mit Fug und Recht bezweifeln, ob der Marxismus ein in sich zusammenhängendes System oder bloß einen unvollendeten Ansatz zu einem solchen darstellt. Man kann infolgedessen bezweifeln, ob es so etwas wie einen orthodoxen Marxismus jemals gegeben hat oder geben konnte. Und man mag aus der Unvollständigkeit des Marx'schen Systems, aus seiner Unzulänglichkeit gegenüber den täglich neu auftauchenden, sich täglich umgestaltenden Problemen des gesellschaftlichen Lebens schließen, dass jeder, der versucht, in Marx-Bahnen zu denken und zu handeln, unausweichlich über die von Marx erreichte Grenze hinausgehen und daher vom Marxismus abweichen musste. Aber das hier zu behandeln, ist nicht unsere Aufgabe. Denn eines lässt sich unmöglich abstreiten. In dem Maße, als sich gegen Ende des 19. Jahrhunderts marxistisches Gedankengut erst in Deutschland, dann auch in anderen europäischen Ländern verbreitete, wurde der Sinn der Marx'schen Lehre in einer Art und Weise umgebildet, der Marx selbst schwerlich seine Zustimmung gegeben hätte. Es ist ohne Zweifel ein Grundgedanke von Marx, dass die moderne Industrie, der moderne Kapitalismus eine ungeheure Steigerung des gesellschaftlichen Reichtums mit sich bringt, dass aber die Arbeiterklasse, die Marx zufolge all diesen Reichtum erzeugt, an ihm nicht oder fast nicht teilnimmt. Ihre Lebenslage bleibt, so lehrt er, elend inmitten des Reichtums. Und er folgert daraus, dass sich der Klassenkampf gerade mit dem Wachstum der gesellschaftlichen Güterversorgung nicht abschwächt, sondern verschärfen. Dieser Gedanke ist ein Eckstein des Marx'schen Systems. Denn aus ihm folgt ja die Entwicklung zur proletarischen, zur sozialistischen Revolution. Und dass der Sozialismus auf revolutionärem Wege erreicht werden müsse, daran hat Marx nie gezweifelt. Nun ließ sich aber gerade diese Voraussetzung schon zu Marx' Lebenszeiten kaum mehr aufrechterhalten. So mühsam auch der Aufstieg der Arbeiterschaft zunächst war, es ließ sich nicht leugnen, dass ihre Lage sich in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts und noch mehr zu Beginn des 20. erheblich besserte. Erst in England, dann auf dem Kontinent. Erst die Lage der Hochgelernten, dann der Ungelernten. Auch die Behauptung, der Staat als ausführendes Organ der Ausbeuter stehe dieser Entwicklung feindlich gegenüber, ließ sich nicht aufrechterhalten. Überall verbreiteten und verbreiterten sich Sozialgesetzgebung und Sozialfürsorge. Auch die politischen Rechte der Arbeiterklasse waren überall im Wachsen. Der Marxismus gewann in Deutschland zum ersten Mal erheblichen Einfluss in den 80er Jahren, zur Zeit des Sozialistengesetzes, als die Verfolgung der Arbeiterschaft in eine besonders scharfe Kampfstellung gegen den bismarckschen Staat brachte. Doch während einerseits die kämpferische Lehre des Marxismus vordrang, musste andererseits die junge sozialdemokratische Arbeiterbewegung unausweichlich der neuen Wirklichkeit Rechnung tragen, die von Marx' Vorstellungen weit abwich. Mit diesem Problem haben sich die Marxisten in der Periode vor dem Ersten Weltkrieg abgemüht. Eine Richtung, besonders stark in den Gewerkschaften vertreten, meinte, man solle es auf dem Kontinent halten wie in England, wo es eine starke Gewerkschaftsbewegung gab, wo aber von Marxismus und Klassenkampf damals keine Rede war. Man solle das Gerede von der Revolution ruhig beiseite lassen und sich ausschließlich der Besserung der Lebenslage und der Erringung demokratischer Rechte für die Arbeiterschaft widmen. Diejenige Richtung, die diese Gedanken vertrat, wurde unter dem Namen der Reformisten oder auch der Revisionisten bekannt, weil sie das marxische Programm revidieren wollten. Eine andere Richtung, um August Bebel und Karl Kautsky geschart, versuchte am orthodoxen Marxismus festzuhalten. Aber es konnte auch ihr nicht gelingen. Sie konnte nicht leugnen, dass es mit der Lage der Arbeiterschaft aufwärts ging. Sie konnte nicht auf die gesamte hoch erfolgreiche Tätigkeit verzichten, die die Sozialdemokratie dieser Aufgabe widmete. Sie konnte nicht im Ernst behaupten, dass die emsige Organisationsarbeit in Partei und Gewerkschaft, die vorsichtige, aber wirkungsvolle Taktik im Parlament und Betrieben, viel mit der in eine ferne und immer fernere Zukunft verwiesenen sozialistischen Revolution zu tun habe. Ihr revolutionärer Glaube war eine Art Sonntagsglaube, den man im politischen Werktag ruhig zu Hause ließ und auch lassen musste, wollte man unter den gegebenen Bedingungen Erfolge nach Hause bringen. Die deutsche Sozialdemokratie war die Musterpartei der Zweiten Sozialistischen Internationale. Überall auf dem Kontinent bemühten sich die Arbeiterparteien, ihre Methoden nachzuahmen, ihren Erfolgen nachzueifern. Das galt auch für das zaristische Russland, dessen Arbeiterschaft sich um die Jahrhundertwende gerade im Zustand eines ersten mühseligen politischen Erwachens befand. Doch glichen die russischen Verhältnisse viel mehr jenen, die Marx in seiner Jugend in Deutschland vorgefunden hatte, als denen, mit denen die deutsche Sozialdemokratie um 1900 zu rechnen hatte. Die russische Arbeiterschaft war schwach, sie war rechtlos, sie war maßlos verelendet und es schien nicht viel Hoffnung auf eine Besserung ihrer Lage zu bestehen. Unter solchen Bedingungen musste Marx' ursprünglicher revolutionärer Glaube wieder zünden. So ist das bis heute geblieben. Der revolutionäre Marxismus, der sich in den modernen, hochindustriellen Ländern ausnahmslos an der Wirklichkeit des modernen Arbeiterdaseins die Zähne ausgebrochen hat, hat Millionen und Millionen in den zurückgebliebenen Gebieten Russlands und Asiens erfasst. Das ist nun freilich das genaue Gegenteil der marxischen Prophezeiung, die ja eben Klassenkampf und Revolution aus dem Wachstum der großen Industrie ableiten wollte. In Russland nahm der politische Kampf gegen die zaristische Despotie die Färbung jener grenzenlosen Hingabe an eine Sache, jener fanatischen, zerstörerischen Ausschließlichkeit an, die den extremen religiösen Sekten in jenem Lande seit jeher eigen war. Auch abgesehen von allen politischen, wirtschaftlichen und organisatorischen Fragen hätten die russischen Revolutionäre den sozialistischen Parlamentariern und Gewerkschaftern Europas entgegnen können, was seinerzeit Luther in einem entscheidenden Augenblick Zwingli entgegenrief: Ihr habt einen anderen Geist denn wir. Diese besondere geistige Haltung, die an die praktischen Probleme der Arbeiterbewegung heranging, als ob es sich um Fragen der Religion handle, wurde noch dadurch entscheidend bestärkt, dass es sich bei der sogenannten russischen Arbeiterbewegung im Grunde sehr wenig um eine Bewegung von Arbeitern für Arbeiter handelte. In den kleinen revolutionären Zirkeln der Zarenzeit gab es so gut wie keine Arbeiter. Sie bestanden fast ausschließlich aus Intellektuellen Und diesen Intellektuellen ging es nur um eines, um den revolutionären Sturz des Zarismus und um die Errichtung einer revolutionären Diktatur. Im Westen entstand die Arbeiterbewegung als eine echte Vertretung von Arbeiterinteressen, die man auf friedlichem oder auf klassenkämpferischem Wege vertreten mochte. In Russland bestand die sogenannte Arbeiterbewegung aus nichts anderem als aus intellektuellen Zirkeln, die sich zur Aufgabe setzten, mit Hilfe der Arbeiterschaft zu einer Revolution zu kommen. Wir wollen, um der Vollständigkeit des Bildes willen, erwähnen, dass es immerhin auch im zaristischen Russland Kreise gab, die sich aufrichtig um die Schaffung einer Arbeiterbewegung nach europäischem Vorbild bemühten. Es handelte sich da um die sogenannten Menschewiki, die Minderheitsgruppe der russischen Sozialdemokratie. Aber diese Richtung, zu verwestlicht, nicht urrussisch genug, vermochte sich eben nicht durchzusetzen. Die Verkörperung des Protestes der fanatisch-Revolutionären, mit der Sache der Arbeiterschaft aber nur auf einem Umweg verknüpften russischen Intellektuellen, gegen den praktischen, nicht revolutionären Grundzug der abendländischen Arbeiterbewegung ist nun eben Lenin. Nicht etwa, dass er von allem Anfang an die Revolte gegen das Vorbild der deutschen Sozialdemokratie auf seine Fahne geschrieben hätte, ganz im Gegenteil. Er stimmte bis zum Ausbruch des Ersten Weltkriegs durchaus in die allgemeine Bewunderung der deutschen Sozialdemokratie ein. Doch umso wesentlicher ist es, dass er instinktiv, seiner Rebellion durchaus nicht bewusst, vom ersten Tage seiner politischen Tätigkeit an Bahnen einschlug, die mit den Traditionen der abendländischen und insbesondere der deutschen Arbeiterbewegung durchaus unvereinbar waren. Worin aber bestand diese Rebellion? Man möchte erwarten, dass sie sich in einer Neuverkündigung der schärfsten revolutionären Prinzipien des Marxismus ausdrücke. Tatsächlich nahm ja auch Lenin vom ersten Tage seiner politischen Tätigkeit an, ganz scharf für die angeblich orthodoxe Linke der Sozialistischen Internationale und gegen den Reformismus Stellung. Aber wir haben ja soeben festgestellt, dass diese Linke nur in Worten revolutionär war. Und die Naivität, mit der Lenin Männer vom Schlage Kautskys bis 1914 als Gesinnungsgenossen ansah, ist wahrhaft erstaunlich. Bis zum Ausbruch des Ersten Weltkriegs kam es eben gerade nicht zu der prinzipiellen Auseinandersetzung zwischen Lenin und der Lehre der deutschen Sozialdemokratie, die man eigentlich erwarten würde. Lenins Kampf gegen die Sozialdemokratie und ihre Grundsätze begann vielmehr auf dem Gebiet der Organisation, auf einem Gebiet also, das man bis dahin als ein Betätigungsfeld der bloßen Praktiker, gewissermaßen als eine der Theorie unwürdige Sache angesehen hat. In seinen Gedanken über Organisation ging Lenin naturgemäß von den Bedingungen aus, die die russische Wirklichkeit der entstehenden Arbeiterbewegung auferlegte. Die Frage, wie man unter Polizeiverfolgung Organisationen aufbauen und behaupten könne, war an sich bloß eine Frage der konspirativen Technik. Das Bedeutsame an Lenins Stellungnahme liegt jedoch gerade darin, dass er über die technische Seite der Frage hinausgeht, dass er die Organisationsfrage als eine große politische Frage behandelt. Es gab damals innerhalb der russischen Sozialdemokratie, wie schon gesagt, eine echt marxistische Strömung, die der späteren Menschewiki, die auch in der Organisationsfrage Marx nachleben wollte. Diesem westlichen Vorbild nun stellte Lenin ein national-russisches entgegen. Diejenigen Verschwörergruppen nämlich, die auf kleinste Kreise beschränkt ihre Mitglieder einer eisernen militärischen Disziplin unterworfen hatten. Als organisatorisches Vorbild für die entstehende russische Sozialdemokratie bezeichnete Lenin die Partei Volkswille, die 1883 den Zaren Alexander II. Ermordet hatte. Diese Partei, insgesamt hatte sie nur etwa 100 Mitglieder, hatte ihre Angehörigen gänzlich aus dem Alltagsleben herausgeholt. Sie mussten sich unter falschem Namen mit falschen Papieren verstecken, um ihren Attentatsvorbereitungen nachgehen zu können. Sie lebten von den Geldern, die reiche Freunde der Gruppe zur Verfügung stellten. Sie machten sich die Revolution zum einzigen Beruf. Sie waren, wie Lenin immer wieder betont, Berufsrevolutionäre. und eine solche Partei von Berufsrevolutionären nach dem Vorbild früherer russischer Verschwörergruppen, nicht eine Massenpartei nach abendländisch-demokratischem Vorbild, sollte nun, so verkündete Lenin, auch die russische Sozialdemokratie werden. Und zwar nicht nur für die Periode der Polizeiverfolgung, sondern ein für allemal. Und warum das? Weil, so erklärt Lenin, nur die strengste Auslese der Mitgliedschaft von oben eine Garantie gegen das Abgleiten der Organisation in den Reformismus bietet. Da zeigt sich denn sogleich, dass Lenin trotz seiner abgöttischen und abergläubischen Verehrung der heiligen Schriften von Marx dessen Grundgedanken nie verstanden hatte. Marx war überzeugt, der Kapitalismus selbst erzeuge alle Bedingungen für den Sozialismus. Davon glaubte Lenin kein Wort. In Was tun, erklärt er ausdrücklich, der Arbeiter sei von Natur aus nicht revolutionär. Seine Erfahrungen im Betrieb, der Alltag des Proletarierdaseins, erzeuge zwar in den Köpfen der Arbeiter ein gewerkschaftliches Bewusstsein, die Idee der Revolution aber sei nur Intellektuellen zugänglich, die sich zum theoretischen Verständnis des Marxismus hinaufgearbeitet hätten. Woraus sich dann auch in der Praxis die Folge ergab, dass in der gesamten Geschichte des russischen Kommunismus nie auch nur ein einziger Arbeiter zu politisch entscheidendem Einfluss gelangt ist. Wenn nun Lenin eine Organisation von Berufsrevolutionären, von fanatisch der reinen Idee der Revolution hingegebenen Intellektuellen verlangt, so nicht einfach, weil eine solche Organisation die entstehende Arbeiterbewegung vor der Polizei schützen kann, sondern weil sie die sogenannte Arbeiterbewegung, die er schaffen wollte, vor den Arbeitern selbst schützen sollte. Denn, so dachte er, wenn die Massen die Organisation einmal in die Hand bekommen, dann werden sie aus ihr ein Instrument für Erhöhung der Löhne und Verkürzung der Arbeitszeit machen. Und von Revolution wird dann keine Rede mehr sein. So proklamierte Lenin in der Geburtsstunde seiner Doktrin den Kampf des fanatischen Revolutionärs gegen die um Besserung ihrer Lage bekümmerten Massen. Später, als nach dem Sturz des Zarismus im Jahre 1917 Lenin eine Massenorganisation schuf, hat er sich heftig bemüht, die Spuren zu verwischen. Faktisch aber hat sich damals in seinem Grundgedanken gar nichts geändert. Die Massen wurden zwar von da an in die Partei hineingezogen, aber ohne das geringste Mitbestimmungsrecht. Demokratische Mitgliederrechte verwarf der Kommunismus stets mit derselben Erbitterung wie jede andere Form der Demokratie. Aus dieser Organisationstheorie, die der innerste Kern des Leninismus ist, ergibt sich dann noch eine weitere schwerwiegende Folgerung, die zwar niemals weder von Lenin noch von seinen Schülern theoretisch ausgesprochen wurde, die jedoch die leninistische Praxis von Anfang an bestimmte. Die leninische Organisationstheorie verneint nämlich den Klassencharakter der sozialistischen Bewegung. Der Kommunismus hat sich jeder Schicht bedient, die jeweils gerade für seine Ziele nützlich war. Er hat sich in Deutschland und Frankreich auf Arbeiter, in China auf Bauern, in England und Amerika auf Intellektuelle gestützt und sie alle dann auch wieder rücksichtslos beiseite geworfen und mit Füßen getreten, wenn sie ihren Dienst getan hatten. Auf dem Gründungsparteitag der russischen Sozialdemokratie, der im Sommer 1903 erst in Brüssel, dann in London tagte, kam es nun zur Spaltung zwischen Lenin und seinen Gegnern. Im Wesentlichen drehte sich bei dieser Spaltung um Lenins Organisationsideen. Er erhielt eine knappe Mehrheit bei den Wahlen zum Zentralkomitee der neu gegründeten Partei und von da an nannte er seine Gruppe Bolschewiki, zur deutschen Mehrheitsgruppe, im Gegensatz zu den Menschewiki, der Minderheitsgruppe, der an der europäisch-demokratischen Idee der Massenorganisation festhielt. Doch weigerte sich diese Minderheit, sich dem neu gewählten Zentralkomitee zu fügen, umso mehr, als sie faktisch damals wohl die Mehrheit der Partei hinter sich hatte. Formell wurde die Partei nicht aufgelöst, faktisch jedoch zerfiel sie von Anfang an in diese zwei sich scharf bekämpfenden Richtungen, bis dann Lenin 1912 seine bolschewikische Gruppe zur alleinigen Partei erklärte, um damit die Spaltung, die faktisch seit 1903 bestand, zur offiziellen Tatsache machte. Auch diese Spaltung war ja nur das logische Ergebnis seiner Ablehnung einer demokratischen Massenorganisation. Und dann kam 1914. Als die sozialdemokratischen Parteien aller Länder sich jeweils für die Verteidigung ihrer eigenen Heimat einsetzten, statt, wie Lenin es wollte, das Banner der Revolution zu erheben, glaubte Lenin mit einem Schlage zu erkennen, dass sie allesamt nichts anderes seien als nichtswürdige Verräter an der Sache des Sozialismus. Nunmehr hielt er die Zeit für gekommen, seine Prinzipien und die Spaltung der sozialistischen Bewegung, die sich aus ihnen ergab, von seinem heimischen Russland auf die ganze Welt zu übertragen. Im September 1914 verkündete er seine Absicht, eine kommunistische Internationale zu schaffen. Tatsächlich lag ja auch dieser neue Schritt auf seinem Wege genau in der Linie, die er seit jeher verfolgt hatte. Er stellte im Prinzip nichts Neues dar. Die großen Massenparteien der europäischen Arbeiterschaft konnten sich dem Schicksal ihrer Völker gegenüber im Kriege ebenso wenig gleichgültig verhalten wie im Frieden. Heimatliebe und Pflichtgefühl, ebenso wie das politische Interesse ihrer Parteien und das wirtschaftliche der Arbeiterschaft, ließen ihnen keinerlei Wahl. Nur eine Gruppe von Berufsrevolutionären, die sich selbst ganz bewusst aus dem tagtäglichen Dasein ihres Volkes ausgeschieden hatte, konnte mit Lenin verkünden, das einzig Erstrebenswerte sei die Niederlage des eigenen Vaterlandes. Nur eine solche Gruppe konnte kühlen Mutes die Abspaltung von der gesamten europäischen Arbeiterbewegung ins Auge fassen. Blieb nach dieser theoretischen Wendung von 1914 überhaupt noch ein Band zwischen Lenin und dem Marxismus bestehen? War Lenins Anspruch, als einziger aus der ganzen Schar der Arbeiterführer den orthodoxen Marxismus zu vertreten, damals noch etwas anderes als ein demagogisches Schlagwort? Man möchte es bezweifeln. Und dennoch bezeichnete sich Lenin nicht nur weiterhin als einen orthodoxen Marxisten. Er nahm auch für sich in Anspruch, der Erneuerer des orthodoxen Marxismus zu sein und, wir müssen es zugeben, auf einem wichtigen Gebiet nicht ohne Grund. Es handelt sich dabei um Marx' Lehre über den Staat. Innerhalb des marxistischen Denkens stellt diese Lehre den revolutionärsten Bestandteil dar. Marx hatte sich ausdrücklich mit den Anarchisten darüber einverstanden erklärt, der Staat diene ausschließlich der Unterdrückung durch die ausbeutende Klasse. Er sei ein reines Instrument der Klassenherrschaft und müsse daher in einer klassenlosen Gesellschaft verschwinden. Diese Vorstellung vom Absterben des Staates verbindet sich bei Marx aufs Engste mit der Vorstellung vom Absterben des Rechtes. Es werde eine Zeit der Fülle und des Glücks kommen, in der es überflüssig sein werde, an einem festen Verhältnis zwischen Leistung und Lohn festzuhalten. Jeder werde dann nach seinen Fähigkeiten zum gesellschaftlichen Reichtum beitragen, nach seinen Bedürfnissen aus dem gesellschaftlichen Reichtum empfangen, was er brauche. Ein paradiesischer Endzustand also, wie ihn fanatische religiöse Sekten schon seit dem Altertum immer wieder erträumt hatten. Nebenbei sollte es nach Marx in diesem Endzustand auch keine Familie, keine Religion, überhaupt keine irgendwie mit Zwang verbundene Ordnung mehr geben. Diese Vorstellungen erregten naturgemäß unter den mit Alltagsproblemen überhäuften sozialdemokratischen Führern der Vorkriegszeit mehr Verwunderung als Bewunderung. Umso mehr, als sich die Sozialdemokratie in ihrer Frühzeit ja nur im harten Kampf gegen den Anarchismus in die Höhe gearbeitet hatte. Marx offen anzugreifen wagten nur die Reformisten, in diesem Punkt wie in anderen. Aber die angeblich orthodoxe marxistische Mehrheit der deutschen und anderer sozialdemokratischer Parteien zog es vor, diese sonderbaren Vorstellungen Marxens zu vergessen. Und nun sehen wir Lenin, wie er nach dem Sturze des Zarismus 1917 in die Heimat zurückgekehrt und seine eigene Machtergreifung vorbereitend, sich die Zeit nimmt, diese Verunstaltung der reinen marxistischen Lehre in einer theoretischen Broschüre unter dem Titel »Staat und Revolution« herauszuarbeiten und sie seinen sozialdemokratischen Gegnern als Hauptverbrechen anzurechnen. Es lag hierin von seiner Seite keinerlei Demagogie oder Heuchelei. So wenig Lenin jemals von dem Marx'schen Entwicklungsgedanken und von Marx' Glauben an die erlösende Kraft einer sich selbst bestimmenden demokratischen Arbeiterbewegung verstanden hatte, an diesem Punkt war er tatsächlich marxistischer als seine Gegner. Er klammerte sich an die Vorstellung einer Rückkehr zu paradiesischen Zuständen am Ende der Zeiten, die er mit Marx gemeinsam hatte, die aber tatsächlich viel besser in das Weltbild russischer Sektierer als in das moderner abendländischer Wissenschaftler passte. Mit einem Wort, in der entscheidenden Stunde seines Lebens an der Schwelle der Machtergreifung machte es sich Lenin zur Aufgabe, diesen halb verrückten Glauben an das irdische Paradies zum Angelpunkt des Glaubens seiner Partei zu machen. Mit diesem Glauben an das künftige gewaltlose Paradies gerüstet, war es dann ihm und seinen Anhängern umso leichter, sich der Schaffung einer brutalen terroristischen Diktatur zu widmen. Sie sollte ja, so glaubten sie in ehrlicher Torheit, nur ein Vorspiel der kommenden Staat- und gewaltlosen Gesellschaft sein. Auch Marx hatte von der Diktatur des Proletariats als einer kurzen Übergangsphase auf dem Wege zur klassenlosen Gesellschaft gesprochen. Und er hatte geglaubt, die Form dieser Diktatur in der Organisation der Pariser Kommune zu erkennen, jener lokal in Paris nach der Belagerung von 1870-71 errichteten revolutionären Regierung, die nach 10 Wochen dem Ansturm der Regierungstruppen unterlag. Aber während man Lenin die Aufrichtigkeit seines Glaubens an Marx Vorstellung von der seligen Endzeit nicht bestreiten kann, so ist es schwer, ihm in der Frage der Diktatur den guten Glauben zuzubilligen. Denn während er sich unentwegt auf Marx und dessen Schrift über die Pariser Kommune beruft, um seine eigene Diktatur zu rechtfertigen, versteht er tatsächlich unter Diktatur etwas ganz anderes als Marx. Marx stellte sich die Diktatur des Proletariats in der Form der radikalsten Demokratie vor, wie sie damals etwa in den Vereinigten Staaten bestand. Allgemeines Wahlrecht, das es damals in Europa erst in Ansätzen gab, Abschaffung der lebenslangen Beamtenschaft, Wahl zu allen Ämtern, Abberufbarkeit aller Beamten und Abgeordneten, Ersetzung des stehenden Heeres durch eine Miliz. Marx interessierte sich dabei nicht für die etwaige Rolle politischer Parteien, die er ja im Sinne seiner allgemeinen Geringschätzung des Organisatorischen als etwas ganz Untergeordnetes ansah. Dieser radikal-demokratischen Vorstellung von Marx unterschob nun Lenin zweierlei. Zunächst, ohne es je ausdrücklich zu erwähnen, die ausschließliche Diktatur seiner Partei, das Einparteiensystem. Und während Lenin so den Kampf zwischen verschiedenen Parteien gewaltsam verhinderte, ließ er zugleich in seiner eigenen Partei keinerlei Demokratie zu, sodass seine Diktatur das genaue Gegenteil wurde, was Marx mit dem Begriff Diktatur im Auge gehabt hatte. Überdies aber unterschob er Marx' Vorstellung von der unmittelbaren Demokratie die sogenannte Sowjetidee. Die Herrschaft jener Sowjets, zu denen ein großer Teil der Bevölkerung überhaupt nicht wählen durfte, in denen die Bauern ein Fünftel des Wahlrechts der Arbeiter besaßen, zu denen indirekt 4-stufig gewählt wurde, die nur in immer längeren Abständen zusammentraten, bis sie schließlich von der Partei völlig ausgeschaltet wurden. Es ist schwer, an diesem Punkt bei Lenin zwischen Selbstbetrug und bewusstem Betrug zu unterscheiden. In jedem Fall hatte sich hier die marxische Lehre von der äußersten Freiheit in eine Lehre von der äußersten Despotie verkehrt. Wir haben, um diesen Umschlag zu erklären, immer wieder auf den Gegensatz zwischen europäischen und russischen geschichtlichen und sozialen Bedingungen verwiesen. Doch müssen wir uns zum Abschluss doch wohl fragen, ob diese Erklärung zureicht. Damit kommen wir auf den Ausgangspunkt, auf die nicht zufällige Unvollständigkeit des marxischen Systems zurück. Es ist ja nicht etwa so, dass sich unter den rückständigen Bedingungen Russlands der Marxismus in sein Gegenteil verkehren musste, während die hochindustriellen Bedingungen der abendländischen Gesellschaft eine Chance seiner Verwirklichung geboten hätten. Vielmehr stand ja, wie wir schon wiederholt feststellten, gerade die Entwicklung der hochindustriellen Länder in krassem Gegensatz zu den marxistischen Voraussagen. Weder in West noch in Ost fand eben der Marxismus eine reale Verwirklichungsmöglichkeit. Im Westen erwies sich nur der marxische Glaube an die selbsttätige, selbstbestimmende Arbeiterbewegung als realistisch. Die Idee der revolutionären Diktatur hingegen als ein Irrlicht. Im Osten hat sich die revolutionäre Diktatur verwirklicht, aber unter völliger Loslösung von der Arbeiterbewegung als Diktatur über das Proletariat wie über alle anderen Klassen. Und der Traum vom paradiesischen Endzustand hat sich selbstverständlich nirgends verwirklicht, und ist nirgends im Begriff, sich zu verwirklichen. Der Leninismus, ist eines aus einer Gruppe von Zersetzungsprodukten des theoretisch unvollendeten und praktisch unvollziehbaren Marx'schen Systems.
Das war Franz Borkenau 1956 mit dem Thema »Von Marx zu Lenin«.